Wer wollen Sie hier nicht?
Nein.
Leute wie Sie können wir hier nicht gut leiden.
Wir brauchen nur Jesus. Und er braucht Ruhe und Jesus. Und sie sagt, nein, man muss ihn mit seinen Ängsten konfrontieren. Wir müssen ihn zurück auf die Insel schaffen. In das Haus.
Er hat posttraumatisches Stresssyndrom.
Die Insel, erkennst du sie wieder?
Erzähl mir was darüber.
Erzähl mir doch was darüber. Und dann sagt er nur, während er aus dem Fenster guckt,
eine Insel ist ein Land, was vom Wasser umgeben ist. Sie ist meistens einsam.
Und die Menschen darauf auch.
Und die Menschen darauf auch.
Okay, Patrick, Bummer. Du ziehst die Stimmung ganz schön runter.
Wenn es wirklich ein Psychopath gewesen wäre, warum hat er dann den Hund getötet?
Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Das ist das Erste, was der Psychopath getan hätte.
Natürlich tötet er den Hund, damit er die Klappe hält und er in Ruhe alle anderen umbringen kann in dem Haus. Und auch später dann, wenn schon längst die Komodo-Warane da sind und die Hölle losbricht, schafft sie es noch irgendwie, sich mit ihm in eine Ecke zurückzuziehen. Hey Patrick, übrigens nochmal, das war total mutig von dir. Halt die Fresse, jetzt lauf!
Komodo-Waran, Komodo-Waran.
Heute mit euren Podcast-Helden Robert und Mario.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe.
Hallo, hallo. Wie Sonderausgabe ist es ja gar nicht.
Ist es ja gar nicht, aber zu einem Film, der sich der Spannung aufbaut.
Oh, wie? Sag doch nochmal gerade, sag einfach mal so einleitend das, was du vorhin vorgelesen hast. Mit was kann man diesen Film vergleichen? Welchen Spannungsbogen hat er? Der Film hatte die Spannung? Die Spannung von einem Furz, der sich ankündigt.
Von einem sich ankündigenden Furz.
Ja.
Komodo has all the tension of an approaching fart.
An approaching fart. Fand ich wirklich 1:1 sehr gut zusammengefasst.
Heute für euch hier zusammengefunden haben wir uns nämlich heute mal wieder das Tag-Team Robert und Mario Creature-Feature.
Creature-Feature, sind immer die, du hast gesagt, immer die Bug-Filme, immer die Ekelviecher-Filme, die Raptor-Filme.
Ja, ursprünglich wollte ich ja Mörderbienen greifen wieder an.
Richtig.
Aber da kam der nicht ganz unberechtigte Einwand.
Wir hatten doch schon einen Bienenfilm. Viele dumme Bienenwortspiele kann man machen? Dann habe ich vorgeschlagen, lass uns doch den Film gucken, Frauen hinter Zuchthausmauern. Dann haben wir da aber reingeguckt und haben eine von den Folter-Szenen gesehen und haben gesagt, okay, der ist einfach nicht witzig, der ist einfach nur
disturbing.
Disturbing. Der ist nicht lustig komisch, der ist komisch.
Oh, und wir hatten kurz The Return, 1990 irgendwas. Mhm. Jesus, der Neil Breen-mäßig.
What the fuck? Ja, was war das
denn? Der plötzlich in Paris auftritt. Wir haben durchgezoomt.
Super weird.
Es war so ein psychedelisches Hippie-Musikvideo und auf einmal hat Jesus mit einer Stewardess im Flugzeug gebumst.
Dem Mile High Club beigetreten. Und dann hatte er so das Erleuchtungsgesicht die ganze Zeit.
Ja.
Und dann sind aber auch Leute gestorben und dann wurde ein Flugzeug
entführt. Und er hat aber auch in die Kamera geguckt. Er hat immer die Fourth Wall gebrochen.
Was war das? Und dann haben wir auch gesagt, nee, der ist selbst uns zu krass.
Vor allem gemessen ist um 15 Uhr. Es war so halt Montagnachmittag 15 Uhr.
Nee, das ist so ein Film für 2 Uhr nachts. So, was machen wir jetzt? Oh, lass den gucken. Wir sind total drauf. Lass den noch gucken. Aber für 15 Uhr Montag haben wir uns gesagt, mal wieder genuine Trash-Film Low-Carb-Kost. Und wir haben geguckt, wie hieß er?
Komodo.
Er hat aber noch einen Untertitel. Insel des Grauens, oder?
Ist das so?
Bestie des Grauens. Es war auf jeden Fall, es ging um Komodo-Warane. Wir sagen ja immer, wir wollen die Story nicht im Detail erzählen, aber was anderes bleibt uns jetzt hier gar nicht übrig. Deswegen fassen wir jetzt einfach mal zusammen, was passiert ist. Wir hatten, Entschuldigung, da war ganz viel Döner mit dabei. Gott.
The Living Terror.
Ah, Komodo the Living Terror, genau. Also.
Zu finden, nur echt bei euren Freunden Amazon. Vom großen A.
Ach so, sorry.
Egal. Am Amazonas. Nee, und zwar fällt mir dieselbe Sparte wie von Phil Tippett, der gesagt hat, hey, ich habe jetzt hier an Jurassic Park und Starship Troopers, ich habe jetzt hier die Effekte gemacht, jetzt bin ich bereit, Regie, jetzt geht's los. Und dann kam Starship Troopers 3, glaube ich, bei rum. Und hier hat sich bla bla bla, Lethierry, wie auch immer, ich habe jetzt für Jurassic Park die Effekte gemacht.
Ja, und ich hatte noch die Soundfiles übrig.
Und die Soundfiles übrig, ja, Dinosaurier. Jetzt ist meine Stunde gekommen.
Und ey, was klingt wie so ein Dinosaurier? Aber ich kann nicht schon wieder was mit Dinosauriern machen. Also, Komodo-Warane.
Das Naheliegendste.
Bam.
So, aber dieser Film, der hat sich gedacht, ich kann nicht, ich muss mehr sein. Ich kann nicht einfach nur
das geht ja.
Monster und Drachen.
Das ist Quatsch.
Da muss Drama, da muss Religion, da muss Psychologie, da muss eine Umweltmessage mit
Umwelt,
sein.
Ganz wichtig.
Da muss alles mit rein.
1999, noch ganz wichtig, das Umweltthema. Jetzt eher so, weiß ich nicht, braucht kein Mensch.
Also alles muss da rein. Aber ich muss leider die Frage der Fragen stellen.
Ja.
Wie, Robert?
Ja, wie?
Wie fing der an? Nein. Also, willst du uns den Film kurz, kannst du den
Ich versuche das mal. Ich versuche es mal ganz schnell runter zu runzen.
Ja, damit man einfach nach drei Sätzen wieder ausmachen kann.
Und damit man ausmachen kann und dann, wir schweifen dann sowieso ab. Es geht im Prinzip ja, also der Hauptcharakter ist ja der Junge. Es ist Patrick. Patrick ist ein ganz normaler Teenager im Amerika der 90er, der mit seiner Familie in South Carolina auf einer kleinen Insel in einem beschaulichen Cottage wohnt. Direkt neben einer Ölraffinerie, wo man halt so lebt, wenn man Bock hat. Und er hat sich in einem alten Ölfilter so ein Geheimversteck gebaut, so eine Bude. Wenn man früher mal hatte, so Buden bauen. Die Kinder, die noch rausgegangen sind und nicht nur Fortnite gezockt haben.
Ja, früher. Boomer. Das ist ein bisschen den Stil von Rey aus Star Wars.
Richtig,
also die, genau. So in den 88 hat er sich da so einen kleinen Thron mit so einem kleinen Grill. No? Und
richtig fetzi, richtig cool. Aber auch so Do Not Disturb-Schilder draußen, No Girls Allowed.
Ist aber ein bisschen einsam, er ist ja alleine.
Er ist ein Eigenbrötchen, er wäre in der Schule, wäre gemobbt worden. Ja. Aber er ist nie zur Schule gegangen, er war ja auf der Insel.
Deswegen ist er auch so, oh Spoiler, dann ist er deswegen auch so anfällig für so ein bisschen, dass ihm da die Zahnräder so ein bisschen.
Sein einziger Freund ist der Bootskapitän, der die Leute immer vom Festland auf die Insel übersetzt.
Der Bootskapitän.
So ein charmanter Person of Color. Mit einer Pfeife im Mund.
Der immer die Leute vom Festland zu besagter Insel rüberfährt.
Genau.
Und der hat so eine Bindung zu dem Jungen und der Familie. Mhm. Und der fährt die halt immer hin und her. Und dann stehen sie am Anfang des Films, stehen sie auch zusammen auf dem Boot und schauen in den Sonnenaufgang.
Eines Tages.
Und der Patrick guckt so raus und der kommt der Seemann an so, ja du, mein Junge, du bleibst der Insel treu. Ich zitiere ja wörtlich. Trotzdem Öl.
Trotzdem Öl. Genau.
Aber vorher, wir müssen ja da ganz kurz, nur um die Rahmung zu schaffen. Grüße gehen raus. Der Film fängt ja damit, nur ganz kurz, also du hast die Rahmung ja geschaffen.
Ja.
Es wird jetzt wenig überraschen, okay, das ist die Rahmung und dann passieren halt schlimme Dinge mit Komodo-Varan.
Ja.
Aber ganz am Anfang sehen wir halt, wie so ein Schiff ausgeladen wird und wie halt so ein
Ach ja, richtig,
und,
das war das.
Und wie so ein Heimblöd.
Der Epilog sozusagen.
Ja, so ein Heimblöd-Seemann hat so eine Kiste mit, oh, was hast du denn da wieder so? Ja, mach mir nochmal ein Omelette. Und der packt die Eier mit anderen Sachen auf sein Laster, fährt in die Nacht hinaus, bleibt aber mitten auf der Landstraße stehen.
Ja, warum? Weil die auf einmal unheimlich stinken.
Ach so,
Der riecht das, der riecht, oh, die Eier, die sind nicht mehr gut.
Nee,
dann da schmeiß ich die lieber hier bei der Ölraffinerie in so einen Graben und lass die einfach da. Wird schon nichts passieren.
Warum die überhaupt mit dem Schiff dahin gebracht wurden, ist einer der vielen Handlungsstränge, die niemals aufgelöst werden, noch überhaupt keine Rolle spielen. Für den geneigten Zuschauer ist halt nur wichtig, da sind jetzt Eier. Und der Horrorfilm, Gucker weiß, Eier, niemals gut.
Es braucht nur läppische 15 Jahre.
Ich erinnere nur an die Critters-Filmreihe, die vier Filme, ein Ei nach dem anderen, immer am Ende des Films Eier.
Ja, bei Jurassic World war es doch dann auch nicht
anders. Und bei Gott.
Dann die Eier und dann
ja, Godzilla. Aber gut, da kam dann nie was danach, aber Eier über. Wir brauchen Eier. So, also du bleibst der Insel treu und dann, wir sind jetzt wieder auf dem Boot und dann fährt er los mit seinem BMX. Du hast mich gehört, es war kein Mountainbike, es war ein BMX-Rad.
Natürlich.
Weil wir sind knapp mit 900, wir sind noch in den 90ern. Und er fährt da so rum und auf einmal riefst du so aus, sag mal, hat er da ein Gewehr am Rucksack?
Ja, das wird auch nie aufgeklärt. Der hat einfach ein fucking Gewehr dabei. Und Mario so, ja, ist halt Amerika. Was willst du denn jetzt? Na klar, fahren die Kids da mit einem Gewehr rum.
Alleine und der fährt halt irgendwie so über die ist die ganze Insel quasi eine Bohrinsel?
Prinzipiell schon.
Geil, oder?
Schon. Es wird eine Insel, auf der er ist geboren.
Ja. Und wir lernen diesen Jungen halt kennen. Und wir sehen, da hat er seine Mutti mit der
Hütte. Ja, Mama und Papa
wohnen da. Und er hat einen kleinen Hundi.
Oh, Bastard.
Bastard, ich habe immer Spaster verstanden. Ja, oder Bastard. Und du siehst aber in dieses Gesicht dieses Schauspielers, wie auch immer er heißt, der hat so dieses, erstmal, der schlechteste Schauspieler aller Zeiten.
Ja.
So, das hat der Film auch irgendwann erkannt und hat ihn einfach irgendwann weggeschickt.
Er hat exakt einen Gesichtsausdruck.
Und aber in diesem Gesichtsausdruck erkennst du halt so dieses Naive, dieses Frohe, so dieses, das wird mein Durchbruch. Mhm. Ich habe hier so einen Monsterflick mit großen Leuten. Weil wer spielt denn die zweite Hauptrolle, Robert?
Das, die wird gespielt von der Schauspielerin, jetzt müsste ich nachgucken.
Ach Quatsch.
Auf jeden Fall, sie heißt Jill mit Vornamen und sie hat dann später die Hauptrolle bekommen in Crossing Jordan. Ja, dem geneigten Serienjunkie wird das vielleicht was sagen, die Pathologin mit Herz.
Und auch hier war sie keine Pathologin mit Herz, sondern eine
Psychologin.
Oder
eine Psychiaterin.
Oder wie sie hier denunziativ immer bezeichnet wurde, sind sie die Seelenklempnerin?
Ja, genau,
natürlich. Egal, wo sie aufgetaucht ist. Also sie hat doch mal so diese, sie ist, glaube ich, also allein das hebt sie schauspielerisch schon ab, weil sie hat dann wenigstens immer so diesen genervten Gesichtsausdruck, wie sie rüberbringen können. Aber warum ist denn eine Psychologin überhaupt nötig?
Ne? Natürlich.
Es passieren ja Dinge.
Erstmal Schnitt auf die Familie von Patrick, ja. Die in der Küche stehen und es ist schon Foreshadowing. Auf einmal gucken sie so in der Küche rum und der komplette Schrank, die ganzen Lebensmittel sind rausgeräumt und sind auf dem Boden verteilt.
Es sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen.
Ohne Scheiß. Und die Mutter sagt, Patrick sollte doch aufräumen. Wir hätten ihm doch was zu Weihnachten schenken sollen. Und dann denkt man so, ja, glaubt ihr echt, dass Patrick hier die kompletten Schränke ausgeräumt hat und alles auf dem Boden verteilt hat oder was, weil ihr ihm nichts zum Weihnachten geschenkt habt?
Unser 16-jähriger Sohn, weil er nichts bekommt, ich mache die Küche kaputt.
Der aber natürlich einen 12-Jährigen spielt.
War der 12?
Der sollte 12 sein.
Ist doch egal.
Ist aber ein 16-Jähriger. Ist jetzt auch wurscht. Und auf jeden Fall, was passiert natürlich? Endlich
passiert irgendetwas.
Also wir dachten jedenfalls, endlich passiert irgendwas, weil wir haben schon die Geräusche gehört. So.
Wo die Mutter ja auch so langsam durch die, es ist ja inzwischen Nacht.
Ja.
Und du hast so dieses typische Horrorfilm-Szenario, du hörst draußen in der Waschkammer da,
ja.
Da fällt irgendwas um und da rattert so. Dann geht die Mutter natürlich raus, ohne Licht und geht natürlich langsam raus. Wer ist da? Und du hörst aber diese so, das waren die Geräusche vom Predator quasi.
Ja, ja, natürlich.
Wir sehen.
Die hat er übrig gehabt.
Patrick, bist du das? Ich glaube, der würde was sagen. Ah, und ja, aber was stellt sich raus, wer ist denn das?
Ein Komodo-Varan natürlich. Den sehen wir aber nicht. Den sehen wir da noch nicht. Weil die Mutter wird einfach weggenascht. Die wurden alle weggenascht.
Sehen wir aber nicht.
Sehen wir nicht. Und dann sehen wir, wie Patrick halt flieht aus seinem geilen Secret Lab zusammen mit Buster. Und er sieht irgendwas. Wir sehen nur in seinem, naja, er sollte schockiert spielen. Hat's verkackt, seien wir ehrlich. Er hat halt geguckt, wie er guckt. Und dann hörst du nur die Geräusche und dann denkt man, jetzt sieht man den Komodo-Varan, jetzt sieht man ihn. Nee, man hat ihn nicht gesehen. Und dann rennt er halt durch das Maisfeld. Buster, Buster, komm, schnell. Und der Hund, au, au, au. Und er so, ja, los. Und dann schafft er es endlich zum Haus, geht durch die Tür, wartet aber nicht auf seinen Hund. Schmeißt die Tür zu. Zum Glück hat die Tür eine Hundeklappe, wo Buster dann ein bisschen später kommt und sitzt dann vor der Hundeklappe, guckt ihn so an wie, Bro, was war das jetzt für eine Scheißaktion?
Also der Hund hat quasi einen ausdrucksstärkeren Gesichtsausdruck als Patrick in dem Moment.
Hundertprozentig.
Und du siehst in seinen Augen nur so, was war das denn jetzt gerade?
Ja.
Und dann erlaubt sich der Film etwas. Ein Unding. Also eigentlich müsste
man... Unfassbar.
Negatives Rating.
Mama und Papa werden gefressen, habe ich nichts dagegen. Aber dann bricht irgendwas, wir wissen ja immer noch nicht was, durch die Hundeklappe und nascht Basta weg. Slurp!
Und vor allem, die Eltern sterben, das siehst du ja nicht mal.
Ja, du siehst auch nicht, wie Basta stirbt eigentlich.
Na, doch,
du siehst, wie er verschwindet durch die Hundeklappe. So, und dann harter Schnitt. Irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später auf dem Anwesen von der Großmutter von Patrick
sehen
wir, wie ein Wagen vorfährt und aussteigt. Jill, Victoria, Entschuldigung, die Psychiaterin der Herzen. Und sie bahnt sich ihren Weg durch die Lobby und muss erstmal mit der Großmutter und der Tante der Religiösen diskutieren, dass sie Patrick doch nur helfen will. Ja.
Wir wollen sie hier nicht.
Nein.
Leute
nein.
Wie sie können wir hier nicht gut leiden.
Wir brauchen nur Jesus. Und er braucht Ruhe und Jesus. Und sie sagt, nein, man muss ihn mit seinen Ängsten konfrontieren. Wir müssen ihn zurück auf die Insel schaffen.
In das Haus. Er hat posttraumatisches Stresssyndrom.
100%.
Was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, aber uns später irgendwann, als wir auf der Insel waren, gefragt haben. Er hat aber scheinbar mit keinem einzigen Wort erwähnt, dass auf dieser Ölinsel riesige Killer-Varane unterwegs sind.
Es war einfach nur klar, die Eltern sind tot. Wir wissen nicht, wo sie sind. Der Junge ist schwer traumatisiert, wird mit einer Decke gefunden, nackig offensichtlich. Und das war's. Ja, okay.
Gut. Er wird nackt gefunden wie Bruce Wayne.
Richtig. Und dann aber, man muss auch ehrlich sagen, Ermittlungen eingestellt. Warum? Weil auf der ganzen Insel oder auf dem Festland davor gibt's einen Polizisten und der ist der beste Polizist der Welt.
Der Sheriff.
Na,
der Sheriff ist halt so der dicke Klischee-Sheriff.
Ja, der echt nur am Pennen ist. Und der hat ganz am Schluss nochmal seinen perfekten Auftritt.
Oh ja, das Ende.
Standing Ovation.
Er hat nochmal für ganz, ganz große Lacher gesorgt.
Er hat mich richtig, richtig mitgezogen nochmal. Und auf jeden Fall...
Aber sie geht ja trotzdem hoch dann.
Der
hat PTSD, ich rede jetzt mit ihm.
Und dann Patrick guckt sie nicht an.
Genau, er liegt im Bett.
Ja.
Und er hat ja diesen... Ich würde ja sagen, er hat einen toten Gesichtsausdruck, aber er guckt halt einfach nur woanders hin. Aber er guckt,
wie
er
einfach mal. Nur seinen Gesichtsausdruck.
Er guckt, wie er guckt.
Ja.
Und sie so, hey Patrick, was ist los denn? Du musst therapiert werden, ich bin hier, um dir zu helfen. Er spricht nur so zur Decke, gehen Sie weg.
Ja.
Dann packt sie aber irgendwie das Zauberwort irgendwie. Also irgendwie überzeugt sie ihn ja doch. Also was heißt überzeugen? Sie sagt so, aber Patrick, ich will dir doch nur helfen. Bist du dabei? Und er dreht langsam quasi so, wie der Exorzist, den Kopf in ihre Richtung. Und sie sofort, willkommen an Bord. Buchstäblich.
Let's go.
Originalzitat.
Und
er hat mit keiner Mimik hat er dir deutlich gemacht, dass er jetzt Bock hat, mit auf diese Insel zu kommen.
Und wieder harter Schnitt und wir sind zusammen mit ihr und der Tante und ihm natürlich im Auto auf dem Festland.
Und
auf dem Weg zur Insel. Sie guckt nochmal schnell beim Sheriff vorbei, holt sich nochmal die Akte. Wir sehen nochmal ein Foto, wie er gefunden wurde. Wo ich mir auch dachte, so werden Menschen fotografiert, die irgendwie traumatisch sind, die in der Ecke sitzen, mit so einer Decke, und dann wird so eine Nummer vor sie gelegt und dann wird ein Foto gemacht. Jesus Christus.
Komm, lächel doch mal für uns.
Ja, echt, ey, komm. Beide Eltern tun ja.
Komm, zeig mir, dass du es willst. Du willst es, zeig mir.
Und auf jeden Fall fahren sie dann zu der Fähre.
Und dann spielen sie Wikipedia The Game.
Ah ja, genau. Dann fragt sie ihn, Patrick, die Insel, erkennst du sie wieder?
Erzähl mir was darüber.
Erzähl mir doch was darüber. Und dann sagt er nur, während er aus dem Fenster guckt, eine Insel ist ein Land, was vom Wasser umgeben ist. Sie ist meistens einsam.
Und die Menschen darauf auch.
Und die Menschen darauf auch. Okay, Patrick, Bummer. Du ziehst die Stimmung ganz schön runter. Aber okay, sie treffen dann wieder den alten Kapitän und er ist echt super angetan davon, dass Patrick noch lebt, beziehungsweise da ist wieder. Und setzt sie natürlich bereitwillig über, warnt sie aber noch. Da ist niemand mehr, seit die Ölfirma da nur noch am Bohren ist. Aber sie haben kein Öl mehr gefunden. Und seitdem sind da noch ein paar, die Wache schieben.
Sie sind auf Wasser gestoßen.
Ja, okay, das kann natürlich sein. So eine Ölblase, wenn die leer gepumpt ist, läuft da Wasser rein und dann kannst du da nichts mehr rausholen. Ah,
Robert hat
aber das stimmte natürlich nicht. Das war nur die Cover-Story.
Aber Robert hat Ahnung. Wird nicht auf dem Boot dann auch die Frage in den Raum geworfen, weil es, ja, die Eltern, es könnte doch auch ein Psychopath gewesen sein. Dann kommt von irgendjemandem, glaube ich, die Frage, wenn es wirklich ein Psychopath gewesen wäre, warum hat er dann den Hund getötet?
Das ist
das Erste, was der Psychopath getan hätte.
Natürlich tötet er den Hund, damit er die Klappe hält und er in Ruhe alle anderen umbringen kann in dem Haus. Na gut, egal.
Die Dialoge waren, der Film war bis hierhin wirklich einfach strunzenlangweilig. Weil natürlich, du guckst den Film Komodo-Terror vom Blablabla. Und der Film lief zu der Stelle, zu dem Moment schon eine halbe Stunde. Und du denkst dir so, okay, die Filmemacher, die benennen den Film so, die haben eine Prämisse.
Ja.
Okay. Wissen wir, was das Publikum will? Nein? Gut, dann machen wir einfach jetzt weiter wie bisher.
Und dann jedes Mal, wenn diese Psychologin mit Patrick redet, kommt diese scheiß Emanuel-Musik. So, ja, ich hab es kapiert, er ist traumatisiert. Mein Gott, komm doch mal zum Punkt. Jedes Mal, wirklich. Und auch später dann, wenn schon längst die Komodo-Warane da sind und die Hölle losbricht, schafft sie es noch irgendwie, sich mit ihm in der Ecke zurückzuziehen. Hey Patrick, übrigens nochmal, das war total mutig von dir. Halt die Fresse, jetzt lauf! Es ist unglaublich. Naja, egal.
Auf jeden Fall. Jetzt haben die sich nicht später noch auf so ein Spoiler-Alarm. Später werden sie immer noch von einem Waran angegriffen.
Natürlich.
Irgendeiner stirbt. Sie packen den ein in so einen Leichensack. Ja,
super.
Fahren mit dem in so einer ewig langen Sequenz mit so einem Cage-Fahrstuhl, so einen Bohrturm hoch. Stellen sich dort. So, hier kommen sie nicht her. Jetzt erzähl mir was über deine Vergangenheit. Schnitt und vorbei.
Ja.
Also, wir sind nur da hochgefahren, um nochmal zu reden. Ey, wie geht's dir eigentlich mit der Situation hier gerade?
Pure Exposition-Shots.
Ja, jedenfalls, die kommen also zurück auf die Insel. Aber zeitgleich werden wir mit dem Schurken.
Naja.
Mit dem Bösen.
Nicht wirklich. Er ist ein Anti-Hero eigentlich.
Ja, aber wir werden ja auch mit dem...
Ach so, aber auch mit dem Superbösewicht.
Der kommen nämlich zusammen im Hubschrauber.
Genau, der 90er-Jahre-Klischee-Bösewicht.
Die Mischung aus Steven Seagal
und vielleicht dem Bösen aus Jurassic Park 2, der die Dinosaurier einfangen will. So ein bisschen.
Ich finde, der sah einfach aus, der generische Böse mit so einem schwarzen Leder.
Schwarzen Ledermantel, das typische Merkmal für einen Bösen in den 90ern, nach hinten gegelte schwarze Haare.
Ja.
So wie Karate Kid, der Böse aus Teil 3. Was, Teil 3? Ich glaube ja.
Bestimmt.
Ist ja auch scheißegal. Und auf jeden Fall.
Okay, und ich meine, die landen mit dem Hubschrauber, so ganz dramatische, so eine Einführungsszene. Der Hubschrauber landet, mangelt den ganzen Ölbohrdingern da.
Ja.
Und dann sind wir im Hubschrauber drin und dann sitzt der, den wir dann später als unseren Anti-Held kennenlernen, und der Oberböse. Und der Oberböse beugt sich ihm vor und dann entspringt folgender Monolog. Ich zitiere. Okay, hör zu. Das Einzige, was mich hier interessiert, ist die Zahl 0. Sie kommt vor der Zahl 1 oder danach. Das ist einfache Subtraktion. Verstehst du das? Und jetzt los.
Und wir haben uns beide angeguckt und gesagt, was zum verfickten Henker reden die da eigentlich? Das hat null Sinn ergeben. Das hat auch später wieder null Sinn gemacht in diesem ganzen beknackten Film. Alles, was der Böse gesagt hat, war völliger Schwachsinn. Der musste einfach nur bös gucken, indem man nämlich die Augen so zukneift. Das war auch so ein Merkmal, was der hatte.
Ja.
So böse.
Aber der
was zählt, ist der Profit.
Ja, immer.
Ja, immer.
Aber der unser wie heißt der, unser Anti-Held, also der aussteigt, der so ein bisschen so Kyle Reese-mäßig.
Ach Gott, wie hieß er denn? Ja, gute Frage.
John, nennen wir ihn John.
Nennen wir ihn John.
John.
Wahrscheinlich hieß er auch so.
Vermutlich hieß er so. Und John, der hat aber wahrscheinlich mal den Auftrag verstanden, stieg aus dem Hubschrauber aus und du siehst noch so über ihm die Geistesblase. Eins größer und unter, was?
Subtraktion,
nicht Multiplikation.
Mit hoch übertragen
und Fuchsschwanz.
Ja, klar.
Im Wald ist
das Eichhörnchen.
Im Wald ist das Eichhörnchen vom Baum gefallen.
Genau, so sieht's aus. Und dann trifft er sich mit seinem besten Buddy, den ich eigentlich richtig cool fand, weil er hat ein Hawaii-Hemd an.
So einem Redneck.
Und steht auf Zigarren. Das war eigentlich schon ziemlich cool.
Der Redneck, ja.
Der Redneck. Und der aber sonst weiter keine Charaktereigenschaften hatte, außer dass er halt Waffen mag und Zigarren.
Ja. Und sie fahren in einem Auto rum, wo du meintest, okay, die wissen scheinbar, dass da diese Warane sind, weil die fahren in einem Auto rum, das da aus, so ein Auto würde das A-Team zusammenschweißen, wenn es mit einer Horde Zombies aufnehmen würde.
Genau. B.A. Baracos, sie müssen auf eine Insel voll mit Zombie-Drachen.
Genau, die fahren dann auch irgendwie nachts irgendwann mal rum und finden so, haben so diese Bärenfallen und dann sammeln die so ein bisschen Schleim von den Fleischresten und dann kommt auch so ein toller Dialog, es sieht aus, als wären sie klüger geworden. Ja, oder wir sind dümmer geworden.
Oh, ich glaube, die hatten einfach nur die Aufgabe, im Prinzip diese Warane zu vertuschen, weil die ja unter Naturschutz stehen. Und dann könnte man auf der Insel kein Öl mehr bohren. Deswegen müssen die versuchen, das einzudämmen, die Warane entweder zu töten oder dafür zu sorgen, dass niemand nach außen trägt, dass dort Warane existieren. Nun gut, wie dem auch sei, unser fröhliches Trio kommt in der Cottage an. Und sie machen sich erstmal gemütlich mit ein paar Petroleumlampen, ein paar Kerzen, weil es gibt ja keinen Strom.
Ja, stimmt. Patrick versucht ja auch, liegt im Dunkeln und will schlafen. Und dann kommt ja die Psychofrau rein. Die Psycho, seine Psychotherapeutin, seine Therapeutin.
Ja.
Kommt mit so einer Öllampe rein. Ja. Wirklich, hä? Er stellt die neben ihn, neben das Bett, alles ist hell. Man macht noch so ein bisschen so mit der Hand so. Ja. Gute Nacht, schlaf gut.
Ja.
Und geht wieder raus.
Genau.
Das ist schön. Ich habe dir jetzt Licht angemacht.
Sehr gut.
Und jetzt
kannst du in der prallen Helligkeit kannst du jetzt richtig gut schlafen. Okay, gut. Aber zum Schlafen wird niemand kommen in dieser Nacht, denn Agnes, hieß sie so? Ich glaube, sie hieß Agnes. Seine religiöse Schwester, Tante, sorry, hat natürlich im Erdgeschoss im Wohnzimmer einen Komodowaran entdeckt. Wo kam der eigentlich? Kam der durch ein Loch im Boden?
Die kam
von irgendwie war der auf einmal im Wohnzimmer und hat sie attackiert.
Da konnte sich der Film auch nicht so ganz entscheiden, ob die wirklich einfach so, ob die wirklich super klug sind oder ob die einfach nur stumpf einfach irgendwo durch irgendwelche Wände und Türen einfach immer irgendwo reinpoltern. So.
Ja.
Ich glaube, die Warane selbst waren immer überrascht, dass sie Leute gefunden haben.
Ja. Und wie leicht die Türen immer aufgingen auch und die Fensterscheiben kaputt gingen
alles.
Die hat ja nichts aufgehalten. So. Die sind ja durch den blanken Holzboden gebrochen. Und erst haben sie so angekaut. Dann hat die Psychiaterin hat sie dann gefunden und gesagt, wer hat dir das angetan? So anstatt erstmal, oh, es könnte ja vielleicht ein Tier hier irgendwo sein. Nein, wer hat dir das angetan? Und dann kam Patrick so wie so ein Psychokind im Halbdunkeln im Flur. Und so, Patrick, versteck dich! Und auf einmal kommt dieser Varan.
Und sie schaltet sofort von, ich bin hier eine besorgte Psychotherapeutin, auf Ramboline.
Ja.
Sie ist sofort Messer in der Hand und wirft die Tische um und verbarrikadiert die Türen.
Sofort Sarah Connor.
Als hätte sie das Drehbuch gelesen.
Moment! Und aber Hilfe kam für Agnes zu spät. Sie wurde an den Beinen gepackt und in so ein Loch im Boden gezogen. Und anstatt auf das Vieh mit dem Küchenmesser, was sie hatte, einzustechen, zieht sie an ihrer Hand, die total glitschig ist von dem Blut und dann...
Und ruft, lass mich los!
Nein! Und aber zumindest hat sie ihren Rosenkranz noch in der Hand.
Und der Agnes läuft noch so in der Diensthabende. Einzelne Träne, während sie mit so einem traurigen Gesichtsausdruck schaut sie in die Kamera und sagt, mein Ende ist gekommen.
Ja.
Ich bin froh, dass es dieses Ende ist.
Ja. Endlich kann ich nach Hause gehen und muss diesen Scheiß
finden. Davon habe ich mein Leben lang geträumt, von einem riesigen Komodowaran unter die Dielen gezogen zu werden.
So, wir haben aber noch was vergessen, weil der freundliche Bootskapitän ist ja eigentlich zurückgeblieben auf dem Boot und wollte eigentlich schon wieder aufs Festland rüberfahren.
Stimmt, das war das.
Hat sich dann aber nochmal anders überlegt, hat seine Knarre unterm Führerhaus mitgenommen und gesagt, sonst werde ich mir das nie verzeihen. Und
ist
auf die Insel gegangen.
Er ist in seinem Bootshaus, wollte den Motor anmachen und ruft hinaus, ich bin so ein Idiot.
Naja.
Greift sich dann das Gewehr und verschwindet wieder.
Richtig. Und dann hören wir irgendwann einen Schuss in der Nacht, als die zwei Typen da rummarodieren. Und dann später sehen wir ihn dann wieder. Also erstmal ist es ja so, die Psychiaterin und Patrick steigen natürlich ins Auto. Sie hat erstmal mega Probleme, den Schlüssel ins Schloss zu kriegen, was aber daran liegt, dass sie mega zittert und so. Und dann fahren sie endlich los. Und dann habe ich erst gedacht, der Komodowaran sitzt auf der Rückbank. Aber nein, war mich eines Besseren belehrt. Der ist einfach mal durch die Heckscheibe gekommen.
Es sah aber wirklich verblüffend aus, als wenn er auf der Rückbank sitzt.
Was man halt so macht. Und dann haben sie ihn hinten und dann versuchen sie ihn abzuwehren. Sie schlenkert so rum und dann fällt er runter und
ist tot. Und genau, sein Kopf ist quasi zwischen den beiden Sitzen von ihm, immer hin und her, hin und her. Sie versucht zu fahren, während Patrick versucht, da mit irgendeinem komischen Ding um ihr reinzuhauen. Und sie brüllt noch, versuche es weiter, sonst tötet er uns.
Ja. Was? Auf jeden Fall schütteln sie ihn dann ab. Aber dann guckt sie natürlich nicht auf die Straße. Und wer kommt ihr entgegengefahren? Johnny und Donny, die beiden Deppen mit ihrem Cage-Mobil. Und so, dass beide Autos crashen. Und sie dann rausgezogen werden praktisch und zu Fuß weiter müssen.
Das war aber auch schon so der Moment, wo ich dachte, okay, das sind für so eine Art Film erstaunlich wenig Charaktere. Das ist auch kein gutes Zeichen, weil dann kann ja niemand gefressen werden.
Das ist richtig. Aber, naja, das stimmt ja nicht. Es wurden ja noch einige gefressen, beziehungsweise getötet. Weil das nutzt natürlich Patrick, um abzuhauen.
Das war, ja, stimmt.
Was Kinder so machen, wenn sie ein Maisfeld sehen,
der rennt einfach,
Varane sind.
Aber bevor er wegrennt, die haben ja einen Varan überfahren.
Richtig.
Und er knickt.
Ach ja! Oh Gott, mit dem Messer.
Und er schneidet dem Varan. Also er spricht ja auch nicht mehr. Er läuft einfach. Mm-mm. Er läuft kommentarlos einfach in Richtung von dem Feld, kommt nochmal zurück, bis sie die Leiche liegen, zückt ein Messer und schneidet das Herz des Varans raus.
Ja, und nimmt das mit.
Nimmt das mit und verschwindet im Maisfeld. Ja. Und verschwindet jetzt auch für die nächste Dreiviertelstunde des Films.
War einfach weg! War einer der Hauptcharaktere und wieso. Was ist eigentlich mit Patrick?
Und nicht nur also unsere Theorie war, dass vermutlich die Filmemacher gemerkt haben, vielleicht haben sie es ja in Sequence gedreht und gemerkt so, oh scheiße, der ist so schlecht. Lass den mal, du rennst jetzt einfach ins Maisfeld.
Genau.
Ciao.
Und let's add some mystery to the character.
Ja.
Er war dann einfach
und weg. Es fragt auch irgendwie, ich frag auch erst 5 Szenen später, fragt mal einer, hey, sag mal, was ist eigentlich mit dem Jungen?
Ja, Victoria, seine jetzt im Moment einzige verbliebene Schutzbefohlene. Ihr ist das scheißegal, wo das Kind ist. Kack drauf. Ich will hier nur von dieser verfickten Insel runter.
Wer kann es ihr verübeln?
Und dann tut sie sich natürlich mit Johnny und Donny zusammen, die dann mit ihr so da unterwegs sind. Und sie kommen dann auch auf dieser verbliebenen Ölplattform an. Und wollen sich dann da einnisten. Und dann treffen sie natürlich auch auf den Bootskapitän, der schon schwer angeschlagen ist und so infizierte Wunden hat und so kurz vorm Verrecken eigentlich ist.
Ah, das ist schon, ist ja der nächste Wikipedia-Moment, wo er da am Verbluten liegt und sie versucht da irgendwie alles abzutupfen. So, oh nein, was ist hier passiert? Ja. Und dann kommt ja der John an. Ja, das ist so. Und das ist nämlich der Speichel.
Eine
und der
bakterielle macht Infektion, die einen Nährboden bildet. In ihrem Kiefer bilden sich Stupophagen und Schmirgophagen. Und die verbinden sich zu einer hochtoxischen Botulinum-Toxin-Lösung.
Wäre sie ein realistischer Mensch, hätte sie jetzt realistisch reagiert im Sinne von, was laberst du für eine Scheiße?
Das interessiert doch jetzt keine Sau. Wie helfen wir dem?
Aber weil sie natürlich vernünftig geschrieben wurde, wie ein vernünftiger Film, wie sie sich für so einen Film gehört. Erzählen Sie mir mehr. Mm. Was können wir dagegen tun?
Ja, woher wäre interessant.
Sie kriegt doch gleich so einen Gesichtsausdruck im Sinne von, oh.
Sie fängt doch an, so an ihrer Kette zu nesteln, so ein bisschen so, oh, ein schlauer Mann.
Er hat ein Gewehr und er weiß Dinge.
Oh. Dieser unfassbar erotische Moment wird aber jäh unterbrochen durch Donny, der dummerweise Wäsche machen will. Keine Ahnung, er wühlt auf jeden Fall in einem Wäschehaufen rum, in dem sich natürlich ein Kommodowaran versteckt hat und ihm dann so die Kehle aufschlitzt. Und dann finden sie ihn und er ist in der Waschküche.
Und da haben sie aber auch der John, also sind ja dann in so einer komischen, da wo der, der da wo die halt arbeiten, die Ölleute da, ja, in so einem komischen, so einem Ding da halt, so einem Kanister. Wie heißt denn diese Dinger, so ein,
was willst du denn jetzt?
Wie heißen denn diese?
Gebäude.
Diese Karton.
Karton.
Box. Container.
Oh. Oh,
diese Containerhäuser. Und der hat ja Funkkontakt zu dem Oberschurken.
Ja, natürlich.
Der ja auch den
der kriegt ja noch seine Anweisung.
Der hat ja den Most Easy Paycheck, der Schauspieler. Der sitzt da dann vor so einem Computer. So, ja, muss ich dich da rein? Weil der John ihm sagt: Ey, hier sind die Varane, Alter. Ich mache hier nicht mehr mit. Das ist alles scheiße. Und dann sagt der Böse aber, muss ich dich daran erinnern, dass irgendeiner hier von uns beiden wird eigentlich gejagt, weil er seine Frau umgebracht hat und nicht zu seinem Gerichtstermin erschienen ist. Wer könnte das nur sein? Muss ich noch mehr sagen? Na gut. Ausnahmsweise. Und sie belauscht.
Stehen geblieben.
Und sie belauscht ihn nämlich dabei.
Ah ja, richtig, genau. Sie belauscht ihn dabei und dann fragt sie ihn dann irgendwann natürlich noch, aber ey, du hast deine Frau nicht echt umgebracht, oder?
Das kommt später erst, aber weil dann hängen dann überall Plakate von den Tieren. Sie hat ihn halt belauscht, er ertappt sie so, dann gehen sie aber wieder rein in das Büro. Dann fängt er aus heiterem Himmel an mit, ich liebe diese Tiere eigentlich, sie sind wunderschöne Tiere.
Achso, aber vorher ist ja Donny noch gestorben. Der ist ja dann in seinen Armen noch schnell verblutet. wo er dann noch seinen kurzen Verdammt, nein, Johnny, Moment hatte. Und Johnny ihm noch kurz vorher, bevor er abnippelt, gesagt hat, tu mir einen Gefallen. Und dann denkst du so, er sagt, sag meiner Frau, ich hab sie geliebt. Oder geh noch mal
lösch
so ein Baseballspiel oder
lösch
so.
Lösch meine
Browser-Story. Nein, er sagt, rauch die Zigarre für mich. Okay, cool.
Kann ich machen.
Mach ich. Johnny ist tot. Aber er packt ihn in den Leichensack, dann kommt das, was wir vorhin gesagt haben, dass sie hochfahren auf diese Plattform.
Wo du noch meintest, Jonah, der den Leichensack einfach so nonchalant über die Schulter geworfen hat. Der hat doch niemals diesen Typen einfach so über die Schulter geworfen. Never.
Der hat mindestens 80 Kilo gewogen und der schmeißt sich so über die Schulter. So.
Und es wird so etabliert, wie die haben jetzt irgendeinen Plan. Er hat den Typen über der Schulter, sie so rechts und links mit der Shotgun, macht Deckung, gehen in diesen Fahrstuhl rein, machen sie das Gitter runter. Dann kommt ewig lange Sequenz, wie das Ding hochfährt. Sie legen den da oben ab und er noch ganz dramatisch beugt sich so über das Geländer rüber. Hier werden sie nicht hochkommen. Und dann ist so eine kurze Pause und dann kommt nämlich die Stille. Dann fängt sie an, die Stille zu füllen mit, sie haben ihre Frau nicht wirklich umgebracht, richtig, oder?
Und dann wird erstmal tiefenpsychologisch erörtert, was da eigentlich vorher passiert
ist. Und dann kam nämlich, erzählen Sie mir, was passiert ist. Und von der Couch von uns ertönte nur so, nö, bitte nicht.
Und dann setzt wieder die Melodie an. Sehr gut. Und dann, aber das Krasseste da war wirklich dieser Schnitt. Ohne Vorwarnung, mitten in dem Dialog, ein Schnitt und die beiden sitzen in dem kleinsten Boot der Welt, im strömenden Regen.
In so einem Sumpf.
Und paddeln durch den Sumpf und suchen Patrick mit einer Taschenlampe. Patrick! Patrick! What the fuck? Wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Wo habt ihr das Boot her? Wieso sucht ihr den ausgerechnet da? Was ist hier los?
Warum seid ihr nicht mehr auf dem Turm?
Warum seid ihr nicht mehr auf dem Turm? Es ist mitten in der Nacht, warum egal wo er ist.
Warum seht ihr ihn jetzt garantiert nicht?
Warum seid ihr überhaupt darauf? Unglaublich. Sie schaffen es dann letztendlich, trotz ihrer geballten Dummheit, an mehreren Kommodos vorbei, zu dem Ölfilter, wo Patrick sich versteckt hat und natürlich sein Hideout jetzt hat. Und so Herr der Fliegenmäßig, oberkörperfrei und mit so Blut von den getöteten Varanen beschmiert.
Wir reden immer noch von dem 16-Jährigen,
der den 12-Jährigen spielt.
Von dem Lauch.
Ja. Und er hat halt eine mega geile Falle gebaut mit so einer Schlinge, weil das haben wir ja vorher schon gesehen. Er hat die kleinen Eidechse mit so einer Schlinge gefangen, weil er ist nicht mehr Schlinge war.
Nämlich der Film hat, also willst du damit sagen, der Film hat am Anfang etwas etabliert, was er später nochmal aufgegriffen hat? Nicht schlecht.
Da musste man schon aufpassen. Props. Und auf jeden Fall hat er dieses Mal natürlich ein Riesenseil sich irgendwo besorgt, das größte Tau, was sie hatten, und hat da so Ölfässer dran gebunden. Und als der Komodo-Varan dann auf Dumm und Dümmer zustürmt, schmeißt er das dann irgendwie so runter und dann wie so ein Galgen hat er ihn dann.
Genau, und dann wird das Ding so hochgezogen. Ja. Er steht oben auf so einer Plattform und das Ding wird genau vor ihm gezogen. Und er fängt an, wie so ein Irrer da die Stöcker reinzurammen.
Er hat auch so kurze Predator Arnold Schwarzenegger. Come on, do it, kill me. So Flashbacks, wo er dann mit so, das waren so Eisenrohre, so in meinen Wanst von dem Vieh rein. Und dann dachten wir natürlich, das ist tot, ne? Und dann hat sich auch Victoria...
Jetzt wendet sich das Blatt.
Ja. Yeah. Und dann hat sich Victoria auch dran gehangen so, weil dann kommt noch so ein anderer, der dann unten lang geht. Und dann sehen wir aber, wie das Auge aufgeht von diesem Varan. Der ist noch gar nicht tot, der wackelt da jetzt rum. Und dann bricht alles zusammen in diesem Ölfilter. Und dann fällt irgendwie alles runter. Aber sie wird nicht davon getroffen, sondern sie wird wie von so einer Kuppel bedeckt. Und wie sind sie denn überhaupt rausgekommen?
Na, da rennt ja noch der Varan im Kreis um sie rum.
Ja.
Und der lunzt ja auch so durch das ganze Schmeiß, was da rumliegt. Mm. Lunzt so und auf einmal kommt dann aber Johnny mit seiner Shotgun. Zack, zack, eingezählter Schuss. Mhm. Also die sind noch ein bisschen größer als normale Komodo-Varane. Die sind halt irgendwie aus nicht näher definierten Gründen scheinbar mutiert durchs Öl oder... Ja. Weil sie sind ja auch nicht in ihrem normalen Habitat.
Natürlich nicht.
Wer weiß, was da evolutionär in 20 Jahren passiert.
Sie sind ja auch deswegen nur so aggressiv, weil die Umweltverschmutzung alle Beutetiere getötet hat und sie jetzt Menschenfleisch fressen müssen.
Ja, die sind
dann
hangry.
Ja. Wo ich mich dann gefragt habe, sag mal, wenn man die mit einem Schuss aus so einer Shotgun töten kann, wieso haben die das nicht die ganze Zeit gemacht? Warum sind die nicht einfach durchgelaufen? Pach, tot. Pach, tot. Danke. Schön. Film vorbei.
Fragst du mich jetzt, warum sie nicht das gemacht haben? Warum sie stattdessen mit Steinen später einfach auf die Köpfe eingeprügelt haben?
Oder mit Besenstielen. Ja, Besenstiele in die Augen.
Hat es vielleicht was damit zu tun, dass John mit seiner Shotgun nach einem Schuss gerufen hat, nein, ich muss nachladen.
Ja, weil wir alle wissen, so eine Shotgun ist eine Flintsteinpistole aus dem 16. Jahrhundert, die man dann immer wieder mühsam nachstopfen muss.
Genau. Stimmt, das war doch dann auch, dann ist Patrick ist halt wieder irgendwo hoch auf so eine Ölplattform hoch und sie macht sich schon drauf und dran, so eine Leiter im strömenden Regen hinterher zu klettern und er so, nein, geh allein, ich muss nachladen. Und sie ruft aber, ja nicht dumm, das kannst du doch auch oben machen, komm, komm doch mit. Also, nein, nein, red du mit ihm alleine. Und ich schon wieder so, nö,
nicht schon. Und dann kommt wieder ein Dialog.
Nicht schon wieder.
Patrick, es war wirklich...
Patrick, es ist nicht deine Schuld. Ja. Und dann kam ja diese plausible, diese Aktion, Reaktion, wie heißt das? Kausalität.
Oh!
Sie baut ja so eine tolle Kausalitätskette auf, indem sie sagt, Patrick, nur weil du die Komodo-Warane damals zu dem Haus gelockt hast, bist du nicht schuld am Tod deiner Eltern. Schuld ist die Ölfirma, die seit 19 Jahren wusste, was da los ist und das hat immer halt vertuscht hat. Nee, also doch, er
ist schon schuld. Auch,
aber er ist ja auch
schuld. Sagen wir mal schuld. 50-50.
Ja.
Wenn sie gesagt, okay, Patrick, 50-50.
Du hast eine Teilschuld.
Und die Teilschuld.
Die musst du doch ein bisschen eingestehen. Das ist, glaube ich, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht für deinen.
Heilt das ja.
Für deinen Heilungsprozess, genau. Aber solche Gespräche werden halt geführt, während er da halb nackt im Regen steht und da unten die Komodo-Warane durchs Geäst zischen und. Die haben wirklich alle Geräusche. Mal haben sie die Raptor-Geräusche gemacht, dann klang sie
T-Rex. T-Rex.
Dann waren sie irgendwann auf einmal ein Bär.
Ein Bärgeräusch war auch dabei.
Ein Predator haben sie auch gemacht.
Ja.
Und manchmal klang sie einfach nur
wie eine Schlange.
Wie ein besoffener Elch, der eine Kloschüssel rülpst.
Auch nicht. Bläh. Sehr schön.
So.
Und dann hat natürlich unser Kumpel John hat dann die geilste Idee ever. Er lockt so einen Komodo-Varan an und Victoria völlig zu Recht. Was zum fucking hell tust du da? Und er so, keine Sorge.
Baby.
Und er macht sich so eine Zigarre an,
die er von Donny hatte.
Die Zigarre.
Ja, die letzte Zigarre, Donnys letzte Zigarre.
Und dann schmeißt er sie, nachdem der Komodo-Varan dann zu ihm ins hüfthohe Wasser gekrochen ist, ins Wasser, wie wir erst dachten, Wasser. Aber es war natürlich Öl oder Benzin oder was auch immer. Und das Ganze geht in Flammen auf. Und dann denkt man natürlich, geil, jetzt haben sie endlich einen Weg gefunden, die Viecher zu töten. Stellt sie heraus, die haben auch noch eine Asbesthaut, weil das Vieh kommt einfach völlig ungefaced aus dem Wasser raus und greift dann Victoria an. Und Victoria tut das einzig Logische und nimmt einen Stein und drischt den vorher im Auge festgeankerten Besenstiel bis ins Gehirn von dem Vieh. Und dann ist es endlich tot.
Ist gar nicht meine Haut, ist aus Asbest.
Kleiner Unfall im Solarium von Yang Yang Fu. Nun ja, und dann denken wir natürlich, okay, scheiße, Johnny hat sich völlig für die Katz geopfert. Was für ein Depp. Riesenarsch, der Typ.
Ja, komm, Hotshots 2, High Five.
Hotshots 2. Grüße gehen raus.
Keine Folge mit Robert und Mario
ohne Hotshots. Grüße gehen raus an Christopher Lloyd. Zu früh gestorben.
Christopher Lloyd?
Christopher Lloyd.
Ist er nicht Sam Lloyd? Christopher Lloyd ist zurück in die Zukunft.
War das sein Vater? Ist ja auch scheißegal.
Das schneide ich raus.
Das finden wir noch später raus.
Damit wir nicht dumm aussehen.
Sehr gut. Auf jeden Fall sehen wir dann, wie Victoria und Patrick auf dem Weg wieder zu der großen Plattform sind. Na Quatsch, die sind auf dem Weg durch den Dschungel, bahnen sich den Weg bis zu so einer Klippe, wo sie dann auf einmal feststellen, oh, fuck, wir sind ja auf einer Insel. Da ist ja überall Meer um uns rum. Wir kommen hier gar nicht weiter. Und dann kommt so dieser Enthüllungsmoment, wo wir dachten, Moment mal, aber Johnny ist doch tot. Nein, Johnny ist nicht tot. Denn als der Hubschrauber mit dem Oberbösewicht landet und seinen zwei Henchmen, die auch in schwarz
gekleidet sind. Ja, übrigens, der Oberböse, der ist aus, auch hier wieder nicht negativ, weil das Drehbuch hat es verlangt.
Richtig.
Der kommt jetzt einfach.
Because of reasons.
Und landet, steigt aus, geht in den Container rein, Tür geht zu.
Der Pilot steigt auch mit aus, völlig sinnlos, und geht einfach 50 Meter ins Feld. Völliger Blödsinn. In die entgegengesetzte Richtung. Es hat null Sinn ergeben. Warum geht der weg? Warum nimmt der den Schlüssel nicht mit? Keine Ahnung. Damit Johnny jetzt aus dem Dickicht auftauchen kann, wie so ein geiler Hero, der noch raucht von dem Feuer, aus dem er offensichtlich gerade entkommen ist.
Will auch Asbest hauen.
Dann setzt er sich auf den Piloten, weil er ist natürlich nicht nur Biologe, Geologe, Martial Arts Experte, Kunstschütze, sondern auch noch Pilot. Er hat das seltene Talent, Experte in allem zu sein. Setzt sich auf den Pilotensessel, schmeißt den Chopper an und dann hebt das Ding ab.
Und es klang wirklich so, als wenn einer vom Mikrofon einfach nur
und der Bösewicht ruft ihn noch hinterher, du wirst nicht weit kommen. Und man denkt so, er hat einen fucking Helikopter, er kommt schon echt weiter als du, also halt die Fresse.
Ich wollte gerade sagen, er kommt auf jeden Fall weiter als
du. Ja, ohne Scheiß. Und dann, aber natürlich holt er, bevor er abhaut, holt er noch Victoria und Patrick. Also ich dachte erst, er lässt sie da.
Stimmt, er ist doch auch in den Hubschrauber eingestiegen und hebt erstmal wirklich so, und hebt so eine Flinte hoch, guckt die sich an und schmeißt die aus dem Hubschrauber raus. Ja. Und wir so, ja, das hätte ich auch gemacht, brauche ich nicht.
Ja.
Und nimmt sich nur diese kleine Flare-Pistole.
Ja. Ah ja, genau.
Und hebt dann ab. Und dann
ab.
Und dann kommt die große End-Action-Sequenz.
Ja.
Das Grande Finale, der größte Komodo-Varan, den diese Insel je gesehen hat, schiebt sich über den Horizont und jagt unsere beiden Helden auf die Klippe zu.
Ja, sie steht in der Sackgasse.
Es gibt keine
Vorsicht, der Varan, hinter sich die Klippe. Oh mein Gott, wir sollen ihn entkommen. Aber Johnny landet zwischen ihnen, schießt die Flare Gun in die offene Schnauze von dem Komodo-Varan.
Aber wirklich einfach nur so...
So,
Batz. Also ohne,
steig ein.
Ohne richtig hinzukommen.
Es war mehr so 18 Uhr, die letzte Stunde arbeiten und dann so, ja, komm, mach jetzt hin. Ja, weiß ich. Komm, baff, tot, du steigst ein, los, abheben, Sonnenuntergang, dankeschön. Aber ich muss eins sagen, die letzte Animation, wo diese Flare Gun in der Schnauze von dem Komodo-Varan explodiert, das war das Einzige, wo man wirklich so gedacht, okay, das war jetzt, das haben sie cool gemacht mit den Computereffekten. Es war ja, muss man ja auch mal sagen, die Computereffekte waren von dem gleichen Typen, der die für Jurassic Park gemacht hat. Das heißt, die waren nicht auf einem Level, weil du hast gemerkt, er hatte vielleicht ein kleineres Team, aber sie waren jetzt nicht so scheiße, wie wir dachten.
Das war schon, also es gibt, dafür, dass der Film von 99 war, das sah das 100-mal besser aus als vieles, was wir hier schon gesehen haben. Mm. Also ich fand das wirklich, okay, sie haben natürlich den ältesten Trick im Buch gemacht, nachts und Regen.
Ja, na klar.
Damit kannst du halt wunderbar...
Da musst du ganz wenig rendern.
Ja, und dann hier, da machst du halt so ein bisschen, lässt du hier mit so ein bisschen irgendwie diesem, mit dem Licht, jetzt fallen mir die Fachbegriffe
nicht. Ja, das Raytracing kannst du auch komplett außer Acht
lassen. Machst du halt alles, so eine, machst du so eine Mondlichtquelle irgendwie hin, damit so ein bisschen die Schuppen so ein bisschen schön beleuchten und dann erkennst du dann ein bisschen Details, dann ist es hübsch.
Ab und zu haben sie nochmal echte Puppen genommen, nicht unbedingt Animatronics, ich glaube, da war immer so ein Typ drin, der einfach so gemacht hat mit der Hand. Ja,
so Kermit.
Ja, so.
So Jim Henson. Aber jetzt, pass auf, jetzt kommt ja das Ende.
Also. Oh Gott, ja. Moment, also, sie sind jetzt im Hubschrauber, heben ab, fliegen im Sonnenuntergang entgegen, wieder aufs Festland.
Dann kriegen wir erstmal einen Top Gun-Moment.
Ja, oh, das war richtig schön. Dann kommt nochmal so ein schönes Gitarrensolo.
Sonnenuntergang, der Hubschrauber fliegt auf uns zu und dann kommt Cut, die Musik läuft weiter und auf einmal sind wir wieder am Festland. Da ist so ein Fischerdorf. So ein generisches, amerikanisch-australisches Fischerdorf.
Wo vorher noch so ein paar Leute waren.
Ja, da waren die Fischer, da tobte das Leben. Und jetzt rollen da so die Tumbleweeds.
Überall liegt Müll auf einmal.
Und die Zeitung wehen. Also,
man dachte so, wie viel Zeit ist denn vergangen, seit die weg waren?
Ja, und wir dachten, haben jetzt irgendwie die Komodo-Varane das Festland übernommen. Und die drei laufen halt komplett beschmiert und dreckig und kaputt und blutig, laufen einfach zu dritt nebeneinander, als wenn ihnen die Stadt gehört. So
so wie in so einem Western. Ja. Laufen sie über die Main Street so. Okay, wir haben alles gesehen.
Und dann stehen sie vor so einem komischen Imbiss, der noch, da steht noch closed, und setzen sich so...
Setzen sie auf den Bordstein.
Nach so einem 10-Stunden-Arbeitstag, wir warten jetzt, bis der aufmacht morgens. So wie du kommst nach dem Feiern um 6 Uhr morgens raus, so wir warten hier, bis der Imbiss aufmacht.
Jetzt erst mal einen Kaffee.
Und dann sitzen sie da und dann kommt... Dann kommt der Sheriffwagen, der Polizeiwagen, kommt um die Ecke gefahren, bleibt kurz neben den stehen, macht die Scheibe runter. Wie geht's euch? Mhm. Geht's euch gut? Und der Junge, jetzt haben wir die Regieanweisung, der sitzt jetzt halt da, wieder mit seinem 0815 Gesichtsausdruck. So, pass auf, Junge, du hast dein Trauma verarbeitet. Du bist wieder an den Ort des Schreckens. Du hast deinen Horror besiegt. Aber jetzt in diesem Moment, zeig uns das, wie du das verarbeitest und jetzt mit optimistisch in die Zukunft blickst. Er guckt halt wie eine Tüte.
Ja.
Und so, es könnte mir nicht besser gehen. Und was macht der Sheriff?
Ja, nick ihm zu. Und fährt einfach, macht die Scheibe hoch. Okay. Da sitzen ein wildfremder Typ, die Psychiaterin, alle mit Blut beschmiert, oberkörperfreier Junge, auch mit Blut quer über die Brust. Okay, gut, die werden schon ihre Gründe haben. Was weiß ich? Wer bin ich denn, dass ich mich hier einmische? Die Polizei oder was? Leck mich am Arsch. Macht's gut, Jungs. Und fährt einfach weiter. Und dann cut. Und dann steht auf einmal Ende. Und dann war der Film zu Ende gewesen. Wir wissen nicht, was mit den Bösen passiert ist. Wir wissen nicht, was weiter mit dem Kind passiert ist. Wir wissen nicht, was überhaupt mit irgendwem passiert ist.
Stimmt, nichts wurde aufgeklärt. Weil der Böse ist ja auf die Insel geflogen.
Ja.
Es wurde nichts aufgelöst. Warum waren die Varane da? Die sind ja auch immer noch da. Warum wollte er jetzt dahin? Warum ist er noch da? Was passiert mit dem Jungen? Bäh. Deswegen gucken wir solche Filme, weil die Enden sind schon einfach, das ist so geil. Das ist der so eine Art positiver Cultus Interruptus. Du bist so, das ist so geil scheiße. Wie die einfach merken, wie du einfach merkst, wie aus jeder Pore das rauskommt, dass die einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten.
Ja.
Einfach nur so, wir haben jetzt den Typen, ich kann ein bisschen was mit Effekten, ich würde auch gerne mal einen Film machen.
Mhm.
Ja, hast du eine Idee? Ja, ja, Echsen auf so einer Insel halt.
Ich kann nur Echsen. Ich kann, seit ich Jurassic Park mache, kann ich nur Echsen. Okay, oh, irgendwas mit Echsen, Echsen, Echsen. Okay, Echsen auf einer Insel und dann, oh, was beschäftigt die Leute gerade?
Öl.
99, Öl, komm, nehmen wir Öl und ist ein Böser und eine Gute. Was ist auch noch wichtig? Psychologie vielleicht? Ist jetzt gerade im Kommen, könnte später mal wichtig sein. Ja, mach noch was mit Psychologie, ist okay.
Du brauchst eine starke Frau.
Ja.
Du brauchst einen ambivalenten männlichen
Helden. Ja.
Und halt so ein...
Der darf nicht zu stark sein. Der muss auch ein bisschen schlau sein, weil Professoren sind da gerade sehr in gewesen, auch nach Jurassic Park.
Und er muss verletzlich sein, wo ja sein komischer Redneck-Buddy stirbt. Er hat ja auch so diesen so, nein! Nein!
Johnny! Oder Donny, je nachdem.
Wir sind ja nicht mal in den 80ern.
Nee.
Die männlichen Actioner, die müssen ja auch Emotionen zeigen.
Richtig. Du darfst nicht mehr diesen Bruce Willis-Typ eigentlich haben zu dem Zeitpunkt schon. Das ist schon out eigentlich.
Ja.
So der nochmal schnell die Zigarre raucht, in einer seine Zigarette zieht und so. Das wird ein verdammt langer Tag.
Oder der die Kippe auf den Varan schnipst, so Zeit auszusterben.
Ja, genau, so ein cooler One-Liner. Keine Ahnung, aber irgendwie hätte das dem Film echt gut getan, weil der hatte einfach nichts davon.
Ich finde, wir hatten trotzdem, es war, also gut.
Wir hatten Spaß.
Also der hatte mehr Low-Momente als Highs, aber die Highs, die waren ganz putzig. Also das Ende war, ich finde diese Ende einfach so geil. Dann einfach Schluss. Aber es ist ja auch so ein bisschen Erlösung, weil die so, oh Gott, der Film, diese Filme, die gehen ja auch nix. Das sind 83 Minuten.
Ja.
Das sind ja nur 20 Minuten mehr als eine generische Serienfolge, aber es fühlt sich stellenweise an wie 2,5 Stunden.
Ja, weil die Dialoge so quälend sind einfach.
Patrick, komm, wir reden.
Ja. Lass uns doch nochmal reden. Herrlich. Er hat dann übrigens auch mitgespielt in allen drei Twilight-Filmen. Also hier unser Anti-Held, Johnny. Ja. Für wen das interessiert. Es war die letzte Regiearbeit des Regisseurs. Man fragt sich warum.
Die erste und letzte.
Die erste und letzte.
Komisch.
Okay, ich habe gesehen, was ich nicht kann.
Ich weiß, dass Phil Tippett hat, aber den habe ich auch irgendwo da. Der hat noch einen ziemlich coolen, mir fällt der Titel nicht, aber der hat einen ziemlich coolen Animationsfilm gemacht, der ziemlich abgefahren und auch sehr gut sein soll.
Ah ja.
Also nach Starship Troopers. Der hat noch was gemacht. Aber hat sich dann auf das besonnen, was er halt gut kann. Also geil, da war viel mit Stop-Motion, glaube ich, irgendwas.
Okay.
Der soll halt so ein bisschen Warhammer-mäßig, Cyberpunk, Gothic, so mit so Puppen. Ich zeig dir das gleich mal.
Ja.
Mir fällt der Titel gerade nicht ein. Aber der ist gespannt. Echt...
Ich guck einfach mal kurz an. Hier googelt der Chef noch selber. Das müssen wir rausschneiden, das ist, glaube ich, Copyright. Ansonsten freut euch schon mal auf Folge 100. Lange angekündigt und doch endlich wahr geworden, es wird Premutors.
Oh ja, augenscheinlich.
Augenscheinlich. Also wir sind in der Planungsphase, weil wir wollen natürlich versuchen, so viele Tonnentrooper, wie heißen wir eigentlich?
Ja, nur Mad God ist der Film. Also nach dem kann man wirklich mal gucken, von Phil, ich behaupte, dass es Phil Tippett war. Ich hoffe, ich erzähle mich jetzt, ich rede mich hier nicht um Kopf und Kragen. Aber ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich habe nur Gutes gehört.
Sehr schön.
Ja, und wir sind die
Tonnentruppe.
Wir versuchen so viele wie möglich.
Tonnentruppler?
Also wir haben, fürs Protokoll, wir haben Premutors ja schon mal gesehen. Das war, glaube ich, die zweite Folge damals ganz am Anfang mit Jan noch ganz unscheinbar, als wir noch eine WG hatten. Als hier alles so ganz unschuldig auch war. Komm, lass mal.
Der erste war Itchy der Killer.
Das ist richtig.
Und dann kam Premutors.
So, wir wussten nicht, was wir tun.
Oh, sie waren noch so jung und unschuldig.
Und wir sind der Meinung, dass wir, so zum einen, sind wir dem Film Premutors einfach, sind wir zweifach, wir wurden dem noch nicht gerecht. Dass alle anderen von euch kennen den Film halt noch nicht.
Ja, aber und, er wurde immer wieder zitiert
und Premutors und
rangezogen als Referenz.
Und ja, dann,
was ist denn das nur für ein Film?
Weil Premutors ist für mich und Jan wirklich, das ist so, also ich spreche jetzt mal vorrangig nur für mich, was Trashfilm angeht, so das Nonplusultra.
Okay.
So, das ist so das Beste, was es
gibt. Ich hätte ja ewig lange schon googeln können, Wikipedia-Einträge, was weiß ich, cinema.de oder so, hätte ich gucken können. Ich habe mit Absicht nicht nach diesem Film gesucht, weil es dann irgendwann hieß, den gucken wir zur 100. Folge alle nochmal zusammen.
Ja.
Und ich will ihn wirklich völlig unbeleckt sehen.
Ja, das machen wir. Also wir wollen es nicht zu hoch anteasern.
Schon
ein bisschen. Uns ist nichts Besseres eingefallen schon. Für natürlich, also der Film, den wir alle noch nicht kennen oder sowas. Nein, wir gucken was wir alle gerne können. Oder was.
Ja.
Wir gucken einen Film, der einfach geil ist. Und es geht ja weniger um den Film, sondern mehr darum, dass wir zelebrieren uns.
Ja.
Wir zelebrieren dich, Charlotte.
Als unseren einzigen Fan.
Hey.
Hey.
Nicht unsere einzige Hörerin, aber unseren einzigen wirklichen Fan, sagen wir es mal so.
Und Fanin.
Wir feiern uns selbst.
Ja.
Denn, wie ein guter Freund von mir schon im Frühjahr gesagt hat, mach's dir selbst, sonst macht's dir keiner.
Wow. Das ist zugleich profund und traurig.
Traurig, ja.
Jesus Christ. Gut, und mit diesem mit diesem Downer entlassen wir euch in die Nacht.
Mit diesem Bonbon.
Ja, habt eine schöne Zeit.
Und worauf ihr euch dann auf jeden Fall freuen könnt bei der 100. Folge, ist anständige Musik wieder.
Oh ja, dann haben wir endlich wieder unseren Band.
Vielleicht machen wir nur, vielleicht machen wir einfach nur Musik und machen einfach den ganzen Film.
Eine Musical-Folge. Ja, Once More with Feeling. Wie die Buffy-Folge.
Ja.
Oh.
Keine Ahnung, aber ja.
Du kennst die Buffy-Folge nicht, wo sie alles gesungen haben, weil dieser Dämon sie verfolgt, verzaubert hat? Ich
hab Buffy nie gesehen.
Du Spacko.
Weil ich finde Vampire langweilig.
Ich finde dich, die finden dich auch langweilig. Weißt du das eigentlich?
Ja, ist okay. Lass uns eine Musical-Folge machen. Das wäre doch geil.
Wir müssen alles singen, was wir zu diesem Film zu sagen haben.
Geil.
Das wird furchtbar.
Ja.
Nein, das wollen wir niemandem antun. Aber wir machen doch.
Auf jeden Fall.
Okay, gut. Okay, Mario muss alles singen, was er gesehen hat. Aber es wird auf jeden Fall lustiger Abend wieder. Es wird nicht ganz, vielleicht nicht ganz so chaotisch wie The Room.
Nein, nee. Das war ein bisschen.
The Room ist ausgeartet.
Ja, das war ein
bisschen. Das war selbst. Ich hab's dann nochmal gehört und dachte mir. Ja, okay, war ein bisschen viel Alkohol. War vielleicht ein bisschen viel Alkohol im Spiel. Tut mir leid. Ja, war ich nicht ganz
unschuldig. Ja, komisch, oder? Hätte man gar nicht glauben können, dass das scheiße klingt, wenn drei Leute vor dem Mikro stehen und sechs Leute dahinter sitzen.
So, die
komisch.
Alle eine halbe Flasche Schnaps jeder getrunken hatten.
Wir haben den Anspruch, uns richtig viel Mühe zu geben. Haltet noch, ich glaube, haltet noch acht Folgen durch.
Nein, wir saufen auch nicht so viel. Wir nehmen auch nichts, wenn wir Promotus gucken. Wir gucken den wirklich nur für das Community-Ding.
Mal sehen. So.
Ja.
In diesem Sinne.
Achso, wir müssen jetzt ein Lied machen mit Commodore.
Commodore. Sie sind groß, sie sind kalt, sie fressen dich alsbald.
Hey, wie wär's mit Commodore-Waran. Commodore-Waran. Sie kommen auf die Insel und sie fressen alle Leute auf. Commodore-Waran. Ja, und so weiter. Ich bin nicht George Michael. Boy George,
Entschuldigung. Patrick ist dein Held. Patrick ist noch so jung und doch so stark.
Aber zieh die bitte etwas an. Wir wollen deine Hühnerbrust nicht sehen.
Du kleiner Lauch. Neil Breen wäre richtig stolz.
Ja.
Auf deine physische Präsenz.
Und deinen Gesichtsausdruck.
Das war schon okay.
Mehr könnt ihr wirklich nicht verlangen für mit ohne Musik.
So.
Gute Nacht. Guck mal, hier. 50 Minuten, das reicht ja wohl. Tschüss.